Grüezi miteinander, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Filminatoren. Ja, Zoe genießt immer noch ihre Ferien. Unglaublich, wie lange sie Ferien hat. Dafür ist bei mir ein Gast dabei, nämlich der fantastische, inspirierende, der aus der Schweizer Podcast-Welt nicht mehr wegzudenken, die Gast. Und nicht zuletzt habe ich ein Adjektiv für ihn erfunden, nämlich der Unspikable Spike. Hey Spike!
Hi Christoph!
Alles klar, so geht's los, wie bei einer Sinneswiss-Episode, genau.
Es gibt Trademarks, die sollen wir nicht weglassen.
Tipptopp, tipptopp. Ja, Spike, ich habe es gerade schon kurz angetönt. Du bist aus dem Podcast Sinneswiss.
Ganz genau.
Erzähl mal ein bisschen von eurem Podcast.
Ja, also wir sind in Basel beheimatet, alle drei, die da dabei sind. Ich bin nicht ganz von Anfang an dabei gewesen, bin jetzt ein bisschen nachgeguckt und das Ganze ist gestartet worden im, ich glaube, November 2019. Und ich bin irgendwie im März 2020 bin ich dann dazugestoßen. Was uns sicher ausmacht, ist, wir sind für so ziemlich alles zu haben. Also das heisst, jedes Genre, sei das auch Film, Serie, also was uns gerade in den Sinn kommt. Wir haben ja auch mit dir natürlich sehr beliebte Format mit dem Filmquiz. Ja,
Genau.
das ist tatsächlich so, das ist extrem beliebt, das hören wir immer wieder. Dann halt verschiedenste Formate, Hausaufgaben oder auch mal Fokusfolgen, Regisseure, Schauspieler, keine Ahnung, Cutter haben wir noch nicht gehabt, aber vermutlich Komponisten werden irgendwann einmal kommen. Wir lassen uns das einfach ziemlich offen. Ich glaube, das macht uns noch ein bisschen speziell. Und ja, zu hören natürlich. Man kennt es langsam, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und so weiter und so fort. Da findet man das Ganze.
Okay. Ja, cool. Ja, ich kenne euer Podcast natürlich sehr gut. Darum kann ich jetzt nicht irgendwelche dumme Fragen stellen. Das fände ich unnatürlich.
Du könntest, aber.
Nein. Aber ich kann schon mal vorausschicken. Ich werde es vielleicht nochmal erwähnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls ihr Zuhörerinnen und Zuhörer sind, wo uns hören, aber Sinneswiss nicht, ihr dürft also auch Sinneswiss hören, weil das ist auch also sehr unterhaltsamer als unser Podcast. Muss ich fast sagen, aber dafür haben wir andere Stärken. Vor allem, wenn Zoe dabei ist, kommt noch ein bisschen, wie kann man das formulieren, Spike? Was kommt denn noch, wenn Zoe dabei ist? Du hast hoffentlich auch schon mal eine Folge gehört, wo sie dabei ist, oder?
Ja, also selbstverständlich kommt dann natürlich noch eine weibliche Sicht dazu,
Cool.
wo auch immer sehr, sehr spannend ist. Das fehlt uns meistens,
Ja.
weil wir halt ja, drei Männer sind und leider noch viel zu wenig weibliche Gäste hatten, was wir sehr gerne würden ändern, weil es ist ja halt doch noch sehr spannend, wie auch gewisse Filme oder Szenen auch wirklich vom anderen Geschlecht wahrgenommen werden. Und das finde ich bei euch immer recht spannend.
Ja, voll. Genau. Und wir streiten ein bisschen mehr als ihr, habe ich das Gefühl.
Das kann nicht sein. Das ist
Nicht.
absolut ausgeschlossen und unmöglich. Das kann wirklich nicht sein.
Alles.
Wir drei, der Alex, der Hill und ich, wir haben uns ja alle mega lieb, aber eben, was sich liebt, das neckt sich, oder?
Alles klar, alles klar. Gut. Spike, bei uns ist es ein bisschen Tradition. Bei euch, ihr habt ja eigene Formate, wo ihr darüber redet, was ihr zuletzt gesehen habt. Da ist, glaube ich, gerade heute wieder eine Folge rausgekommen. Rückblick 18.0, wenn
Ganz
ich richtig
genau.
erinnere.
Ja.
Ja. Wir bitten das ein bisschen unsere regulären Folgen ein, und zwar, was wir zuletzt gesehen haben. Willst du mal loslegen? Was hast du in den letzten Tagen mal geschaut?
Also, ich habe zum Beispiel gerade die letzte, weil er gerade frisch auf Disney Plus ist, eigentlich schon fast ein bisschen Action-Klassiker geschaut. Und zwar Alarmstufe Rot, Teil 1 mit dem Steven Seagal. Wirklich
Okay.
so Anfangs 90er Jahre, einmal eine wirklich große Produktion. Also auch wirklich Geld im Finger genommen, ein paar anständige Schauspieler mit dabei, so Tommy Lee Jones, Gary Busey mal in einer wirklich guten Rolle. Und tolle Aufnahmen, gerade auch Aussenaufnahmen vom Schlachtkreuzer. Sau cooler Soundtrack, der sogar für einen Oscar nominiert war. Also, ist, glaube ich, der einzige Seagal-Film, der für zwei Oscars nominiert war. Und man weiß ja, Steven Seagal, das ist kein sympathischer Mensch, aber der Casey Ryback, den er da gespielt hat, ist dafür umso mehr. Das macht den Film sicher auch noch speziell.
Okay.
Ja.
Also müsste ich etwas von Steven Seagal wissen aus seinem Privatleben, dass du sagst, nicht ein sympathischer Mensch.
Ja, also das ist ja bekannt, dass er gerade gegenüber Frauen höchst übergriffig war.
Okay.
Das ist ziemlich bekannt. Er ist immer so ein bisschen mit davor gekommen. Dann auch, dass er, wenn ihm mal irgendetwas nicht passt, auch doch ziemlich schnell mal handgreiflich wird. Also er hat auch schon, einfach weil er es lustig gefunden hat, diverse Stuntmänner einfach mal schnell den Arm gebrochen.
What?
Sogar eine Hollywood-Legende, das weiss man. Und zwar ist der Steven Seagal beim James-Bond-Film, also beim, ja, nicht offiziell James-Bond-Film, aber sag niemals nie, ist er Stunt-Koordinator gewesen, oder Stunt-Choreograf, ich weiss es nicht mehr ganz genau. Aber dort hat er tatsächlich in der Vorbereitung Sean Connery den Arm gebrochen. Darum hat sich die Produktion ein bisschen verzögert.
What?
Ja. Yeah.
Okay.
Und eben oft mit Absicht.
Ja,
ja, also eben, nein, Steven Seagal als Mensch ist unterste Schublade, aber er hat halt schon diverse Filme, die Spass machen, und da bin ich halt der Meinung, Kunst vom Künstler drin. Ja.
Ja.
Mit Filmen sind schon drei, also was willst du den Film noch verbieten? Weil da gibt es auch noch andere, die daran mitgeschafft haben, Regisseure, Schauspieler, Musiker und so weiter und so fort, die können dann nichts dafür.
Ja, logisch. Okay, ist mir bis jetzt entgangen, muss ich sagen. Also vielleicht habe ich schon mal etwas ansatzweise gehört, aber das vom James-Bond-Film habe ich tatsächlich also nicht gewusst. Das hätte ich mir können merken auf jeden Fall. Okay. Genau. Ich habe in letzter Zeit, und ich hoffe, das ändert sich wieder ein bisschen, wobei ich befürchte, Schlimmes, nicht so viel Zeit gehabt zum Film schauen. Und wenn ich nicht so viel Zeit habe und eher ein bisschen müde vom Arbeiten heimkomme, dann habe ich es mir ein bisschen antrainiert, dass ich dann Horrorfilme schaue, wo ich nicht allzu viel erwarte.
Mhm.
Und ich habe dann aber gleich Anaconda geschaut.
Ah, wirklich?
Jennifer Lopez,
ja.
Ice Cube, John Voight, Owen Wilson und Eric Stoltz. Und ja, ich habe den wirklich cool gefunden. Ich habe schon gedacht, dass ich den wahrscheinlich gut finden würde. Ich habe den irgendwann vor 10 Jahren das letzte Mal gesehen. Und den habe ich wirklich äußerst kurzweilig gefunden. Und für mich einer der besseren Tierhorrorfilme, würde ich jetzt mal sagen.
Kann ich nicht ganz beurteilen, weil der ist. Also, ich. Ja, natürlich sagt er mir etwas, aber ich habe ihn tatsächlich auch bis heute noch nicht gesehen.
Wirklich?
Ja, ich habe Anaconda wirklich nicht gesehen.
Okay, ich hätte es können wetten, dass du den gesehen hast.
Nein, Deep Blue Sea, der weiße Hai, Lake Placid und all das Zeugs, Piranha und so weiter, der Killer-Ameisen, habe ich alles gesehen, aber irgendwie ist der so einmal vorbeigeschlängelt.
Okay.
Aber ja, nein, wird irgendwann auch noch nachholen, klar.
Ja, der kommt noch, genau.
Nein.
Hast du sonst noch einen Film?
Ja. Da habe ich mir jetzt extra für dich aufgespart, den habe ich extra nicht in unserer Rückblickfolge erwähnt.
Ja.
Und zwar einen, wo ich immer noch nicht recht weiss, was ich davon soll halten will. Doch überraschend sehr schwere Kost gesehen. Da habe ich jetzt aber auch nachgelesen, es liegt auch am Regisseur. Und zwar habe ich unter der Prämisse, ja, auf gemütlichen oben mit der Freundin, ja, komm, schau mal einen Adam Sandler-Film.
Okay.
Allerdings ist es dann schlussendlich ein Film geworden, wo die Regie der Noah Baumbach übernommen hat. Und zwar The Meyerowitz Stories. Wo über ein sehr speziell zusammengewürfelte Künstlerfamilie mehr oder weniger geht, wo es hat drei Kinder, unter anderem einer der Ben Stiller spielt auch noch einen Sohn. Der Dustin Hoffman spielt er doch langsam in die Jahre kommende sehr schrullige Vater, der Künstler ist in New York. Und der hat so all seine Kinder ganz andere Verbindung. Die sind auch zum Teil von verschiedenen Mietern. Und der Film geht eigentlich 2 Stunden lang einfach um die Zusammenstellung von dieser Familie, die Beziehungen untereinander und auch immer in verschiedenen Kapiteln. Das ist schon schwere Kost gewesen, muss ich sagen. Und, also, es ist eigentlich kein Film, der einen kalt lässt.
Okay.
Das ist wirklich so einer, der recht muss sacken lassen. Ich weiss immer noch nicht so recht, was ich davor halten soll. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass Dustin Hoffman wieder einmal grossartig Schauspieler hat, aber ich bin eh recht Fan von ihm. Also, mhm. Eigentlich schon immer gesehen, der Typ ist einfach okay. Gut. Und auch die anderen, eben, es ist wieder mal ein ernster Film mit Ben Stiller und mit Adam Sandler, das können sie halt schon auch. Aber es hat mich doch ein bisschen überrascht. Also, wenn man wirklich mal den Kopf parat hat und Lust hat auf ein bisschen anspruchsvollere Familienstories, die ein bisschen tiefer gehen, My Robot Stories kann man absolut machen.
Okay. Ja, den Film kann ich gar nicht und er reizt mich, aber Adam Sandler hält mich von vielen Filmen ab. Also auf dem, ja, mal schauen, ob ich den noch nachhole.
Du merkst nicht viel von ihm, ehrlich gesagt. Ja. Also auch von dem, was du sonst aus seinen Filmen kennst, von seinem Spiel, da hast du in diesem Film wirklich nicht viel. Da ist also schon der Dustin Hoffman zum Beispiel sehr viel prägnanter. Der Rest ist eigentlich alles so um ihn herum.
Okay. Ja, ich habe noch einen zweiten Film ausgewählt. Also ich habe noch zwei, drei Filme mehr also gesehen in den letzten paar Tagen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich morgen und in 3 Tagen schon wieder eine Podcast-Aufnahme habe und darum ein bisschen müssen sparen mit Filmen, die ich zuletzt gesehen habe, aber das ist auch nicht so schlimm. Ja. Ich habe dann noch The Ring 2 geschaut, aus dem Jahr 2005. Und obwohl ich die Hauptdarstellerin Naomi Watts liebe, und zwar spätestens seit letztem Jahr mit ihrem Film Lakewood, wo ich einfach mega grossartig finde. Er hat nicht einmal einen eigenen Wikipedia-Eintrag, glaube ich, aber ich finde den wirklich sensationell. Hat er am Zürich Film Festival gesehen. Und ja, ich habe den vor einer Woche gesehen. Ich habe angeschaut in meiner Excel-Tabelle, wo ich meine Filme aufschreibe. Und ich weiss einfach nichts mehr von dem Film. Also sagen wir mal noch 5%. Ich weiss schon ungefähr, was am Schluss passiert und so. Aber also, der ist mir zumindest nicht als speziell schlecht, trashig, wie es für Horrorfilme manchmal üblich ist, hängen geblieben, aber auch auf keinen Fall als gut.
Okay. The Ring 1 hast du aber gut gefunden?
Ja.
Voll. Okay.
Ja.
Nein, der hat bei mir eben nicht so eingeschlagen, aber ich glaube, ich habe schon viel zu viel darüber gewusst, darum vielleicht.
Okay. Ja. Also ist für mich nicht unter meinen Top 10 Horrorfilmen, aber...
Ja, nein, bei mir auch nicht. Also.
Das schon nicht, aber ich habe ihn gut gefunden und Ring 2 einfach als völlig belanglos und ich schaue mir lieber einen Film an, wo man dann irgendwie noch als schlecht zumindest in Erinnerung geblieben. Und eben, ich dachte, den habe ich vor einem Monat gesehen und dann geschaut, das war genau vor einer Woche gesehen und ich muss sagen, okay, ja. Muss man also wirklich nicht schauen.
Ja, weißt du noch damals, wo The Ring 1 rausgekommen ist, da hat es also immer so die zwei Lager gegeben, The Ring-Fans und die Fans sind von The Grudge.
Ah, ja.
Bin ich halt im Lager von The Grudge gewesen. Klar, Sarah Michelle Gellar in der Hauptrolle. Ja. Ist mir auch damals.
Muss man nicht viel mehr sagen. Nein. Aber der ist für mich auch besser. Also.
Ja, ich mega toll gefunden. Damals im Kino geschaut und tatsächlich eins von den wenigen Mal, wo sogar ich im Kino verschrocken bin. Und das ist selten.
Okay. Cool. Bevor wir zu deinem Lieblingsfilm und oder deiner Lieblingsserie kommen, hast du sonst noch einen Film, den du erwähnen wolltest, oder ist das gewesen?
Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade noch letztens die zweite Staffel von Star Trek Picard geschaut, was sehr aktuell ist.
Aber also ich habe nur gehört von der ersten Staffel, dass sie mega enttäuschend war bei den Fans.
Wow!
Ich habe nur solche Stimmen gehört, aber ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Ich habe nichts gesehen von dieser Serie.
Ich
gut gefunden in dem Fall, sonst hättest du die zweite Staffel nicht geschaut.
Mir hat die erste Staffel extremst positiv überrascht und umgehauen. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich sie geschaut habe, weil ich ein bisschen Angst hatte davor. Und dann, wo die zweite Staffel rausgekommen ist, habe ich gefunden, okay, komm, jetzt schaue ich sie. Ich habe die, glaube ich, in 2 Tagen durchgesuchtet. Habe ich sau gut gefunden. Verstehe aber das Lager, was ich nicht gut finde, weil es hat so bestimmte Charaktere, die im Fokus sind. Wenn du während der Serie Star Trek Next Generation nicht mega Fan von dem und dem Charakter bist, sondern mehr von den anderen, dann gefällt es dir vielleicht nicht so.
Okay.
Für mich sind es aber genau die richtigen Charaktere gewesen. Wow. Und die zweite Staffel hingegen hat mir jetzt alles so sau gemacht. Also, die haben... Ja, voll! Voll. Nein, die haben da Ansätze verfolgt, die einfach für mich hinten und vorne nicht aufgegangen sind. Also, leider, alles verschenkt.
Oh.
von mir aus gesehen.
Ja, das ist dann nicht gut.
Es hat einen Haufen gehabt, die dann noch gefunden, Staffel voll schlecht, Finale gut, hat mich dann doch wieder ein bisschen besänftigt. Mir nicht so. Schwierig.
Okay.
Ja, ja. Aber eben, man darf ja auch in einem Podcast mal über schlechte Sachen reden. Das muss
absolut, ich absolut. Ja, das wird beim Hauptfilm wahrscheinlich nicht passieren. So viel kann ich schon mal vorausschicken. Aber ja, jetzt Lieblingsfilm oder Lieblingsserie. Was willst du anfangen?
Ja, also ich glaube, Lieblingsserie ist relativ klar.
Ja. Für mich schon, ja. Aber ich kann es vielleicht gleich noch erwähnen, für die, wo es noch nicht klar ist.
Also es gibt... Ich bin ein grosser Serienfan und es gibt viele Serien, die ich sehr, sehr gerne schaue, aber sicher die Serie, die mich am meisten geprägt hat und am meisten bewegt hat in meinem ganzen Leben, ist nach wie vor Buffy und Band der Dämonen.
Mhm.
Ja.
Also ich kenne die Serie auch und ich habe sie geliebt, ich habe sie vor allem geschaut, bilde ich mir zumindest ein, wegen meiner damaligen Freundin, wie sie Härtefan war von der Buffy selber und dann nachher auch vom Angel, der dann auch noch kam, der auch eine eigene Serie gekriegt hat. Mhm. Aber ich habe sie selber auch recht gut gefunden, muss ich sagen. Aber vielleicht kannst du noch mit deinen Worten beschreiben, so in zwei, drei Sätzen, was die Serie für dich ausmacht.
Hey, die Serie hat genau den richtigen Zeitgeist getroffen, damals, Mitte 90er Jahre. Das haben sie saumässig gut gemacht, was sie wirklich super gemacht haben. Sie haben mit einem ganz, ganz tollen Gefühl, halt mit ganz speziellen Umständen, mit Vampiren und Dämonen und so weiter, haben sie gezeigt, wie junge Menschen aufwachsen, mit dem Leben wortwörtlich zu kämpfen haben und halt mit dem Erwachsenwerden umgehen. Eben viele Sachen, die so ein bisschen sinnbildlich gewesen sind. Sprich, eben, du hast, alle haben Herausforderungen. Da sind halt Herausforderungen grosse Dämonen gewesen und so weiter und so fort. Man muss über sich rauswachsen. Man muss eine Herausforderung annehmen, um sie auch können bewältigen. Es hat eigentlich noch ein bisschen mehr drin gehabt, als einfach nur Schlachten und Kämpfe und blöde Sprüche und so. Es ist viel tiefer gegangen und halt auch die Konstellation aus den verschiedenen Charakteren, den Schauspielern. Da ist viel Fleisch am Knochen gesehen. Angel zum Beispiel, gerade wieder ein ganz anderes Beispiel, ist ja alles ein bisschen erwachsener gewesen, das war auch die Idee gewesen dahinter. Mhm. Finde ich heutzutage fast die bessere Serie.
Okay.
Muss ich sagen. Mhm. Hat aber damals, als ich sie geschaut habe, nicht den gleichen Einfluss gehabt auf mich. Darum bleibt es bei Buffy.
Ja. Das ist spannend. Ich beneide dich fast ein bisschen, weil Bei den Filmen fällt es mir nicht schwer, um eine Reihenfolge zu bestimmen, was mein bester, zweitbester und drittbester Film ist für mich persönlich. Mhm. Aber bei den Serien, da habe ich einfach irgendwie 4, 5 Serien, die auf dem ersten, zweiten, dritten Platz sind. Das ist mega schwierig für mich bei Serien. Darum, ja.
Ja, klar. Ich hätte auch noch genug andere Serien, die ich könnte. Bei Film genauso. Bei Film habe ich mich einfach irgendwann einmal dazu entschieden, dass wenn ich gefragt werde, dann sage ich einfach, es ist der Film.
Ja.
Und, ja.
Der wäre?
Der wäre Smokey and the Bandit. Aus dem Jahr 1977 oder auf Deutsch ein ausgekochtes Schlitzohr. Mit Burt Reynolds und Sally Field.
Okay. Ich habe gerade gedacht, was ist das für ein Film? Ah, okay. Ja, den deutschen Titel kenne ich natürlich. Ich habe den Film auch gesehen. Ist zudem mein Jahrgang, von dem her herzliche Gratulation zu dem Lieblingsfilm. ja. Willst du da auch noch ein bisschen zwei, drei Sachen dazu sagen?
Hey, du, Kindheitserinnerung. Ich habe, glaube ich, keinen Film so viel gesehen wie der. Ich habe den vermutlich mit 5 oder 6 das erste Mal gesehen. Mhm. Und der und dem seine Sprüche, die verfolgen mich heute noch. Und es vergeht fast kein Tag, ich arbeite ja im Familienbetrieb und mit meinem Bruder zusammen, und es vergeht eigentlich fast kein Tag, wo mein Bruder und ich am Arbeiten sind, wo wir nicht irgendwelche Zitate aus dem Film raushauen,
okay.
Die auch immer wieder passen. Der Film, ich kann ihn immer wieder schauen, der Soundtrack ist grossartig, löst immer noch so viel in mir aus, das Auto wahnsinnig toll, ein super Held, ein super Gegenspieler. Freundschaft kommt drin vor, Liebe ist mir scheißegal eigentlich in diesem Film. Das ist wirklich so ein Nebengeplänkel. Das ist einfach pures Abenteuer, das einfach ganz, ganz toll inszeniert ist. Und auch die Kameraarbeit, so, wenn man es jetzt wirklich aktuell anschaut, ist grossartig. Also die Verfolgungsjagden dort, die sind saumässig gut gedreht. Das funktioniert zum Anschauen auch heute noch.
Okay. Ja, muss ich auch wieder mal schauen. Ich habe null Erinnerung an den Film und schon gar nicht an den Soundtrack. Aber ja, ich glaube, haben die nicht irgendeine Spezialfolge auch noch gemacht?
Eine Hausaufgabenfolge. Also, wir nennen es eine Hausaufgabenfolge, wenn wir nur einen Film besprechen. Da tut einer einen Film bestimmen, den die anderen schauen müssen. Und dann wird über den geredet. Und das haben wir natürlich gemacht, ja.
Okay. Ja, ich bin auf jeden Fall. Aber haben wir das in der normalen Besetzung gemacht oder ausnahmsweise mit einem Gast?
Dort haben wir noch den Dominik dabei gehabt, ja, den Halbbruder von Alex.
Okay, alles klar. Ja.
Weil ich habe gewusst, dass er ein riesen Fan ist davon und ich habe einfach gefunden, hey, der muss jetzt dazukommen und fertig. Mhm. Eine riesen Party gehabt.
Ja, super. Ja, die Folge ist mir wirklich hängen geblieben, aber ich habe es seitdem nicht geschafft, den Film eigentlich nachzuholen, genau.
Er ist öfters mal auf Netflix.
Ah, okay. Lerne ich wieder viel heute Abend. Das ist gut. Gut, ich würde vorschlagen, wir kommen zu unserem Hauptfilm. Mhm. Und wie eigentlich immer, wenn ich einen Gast einlade und der Gast nicht Zoe heisst, kann der Gast auswählen, über was das wir reden, über welche Serie oder welchen Film. Und wir reden heute über «Spiel mir das Lied vom Tod». Und Spike, wie bist du zu diesem Film gekommen? Warum hast du dich für den entschieden?
Ja, also wie bin ich zu diesem Film gekommen? Ich bin, das weißt du ja, extrem spät zu diesem Film gekommen. Eigentlich bist du die Schuld. Mhm. Ja, es ist ja so. Ich habe den ewig nicht gesehen. Und dann haben wir Filmquiz mit dir gehabt. Du hast uns dann offenbart, dass das dein Lieblingsfilm ist. Und hast auch immer wieder mal Fragen gestellt über diesen Film oder wo mindestens damit zusammengehangen. Dann habe ich mir gedacht, so, komm, Vorbereitung fürs nächste Filmquiz. Ich schaue jetzt endlich «Spiel mir das Lied vom Tod». Mhm. Ja, da hocken wir jetzt zusammen und diskutieren jetzt über diesen Film.
Okay. Ja, genau. Darum bin ich ein bisschen nervöser als sonst bei der Podcastaufnahme. Weil
das ja, aber wir können jetzt nur verlieren.
Mein Lieblingsfilm ist. Und mal schauen, was wir auch noch für kritische Punkte bei diesem Film finden. Mhm. Willst du kurz etwas über die Handlung sagen?
Kann ich machen. Also, grundsätzlich, eben, es ist ein Sergio Leone-Western, also eigentlich so, ja, Italo-Western, aber mit amerikanischer Besetzung. Italienisch geschrieben, aber amerikanisch gespielt, kann man sagen. Es geht unter anderem um den Rachefeldzug von der Hauptfigur, oder nein, ist die Hauptfigur. Einer von den Hauptfiguren, der Harmonika, gespielt von Charles Bronson, der Rechnung offen hat mit dem vom Henry Fonda gespielten, jetzt muss ich gerade noch einmal spicken.
Frank.
Jo, genau, Frank. Ja, weißt du, wenn man frei anfängt zu reden und man hat es aber eigentlich aufgeschrieben, ist immer noch schwierig. Mhm. Der hat mit dem Frank eine Rechnung offen. Der Frank schafft allerdings für den Morten einen körperlich behinderten, was ist es, Wirbelsäule, Sklerose oder irgend so etwas, wo er einmal sich immer weniger kann bewegen kann. Aber der Typ hat mega viel Geld und der hat einen Traum, dass er mit seinem Zug, wo er drin wohnt, irgendwann am Pazifik wird. Und für das geht er über Leichen, weil er seine Eisenbahnlinie will bauen. Das Ganze führt durch ein Land von einem Typ namens McBain. Mhm. So viel kann man schon mal sagen, der McBain und seine Familie, die sind nicht lang in diesem Film zu sehen.
Ja.
Ja, ja, also das dürfen wir schon sagen.
Ja, klar.
Allerdings führt das dann zu einer weiteren Hauptfigur, der Jill McBain. Der Witwe, von der haben alle nichts gewusst, weil sie ist überraschend dazugekommen und ihr gehört dann natürlich das Land. Mhm. Gespielt von der grossartigen Claudia Cardinale. Mhm. Puh, das ist eine Performance gewesen, leckt mir, das hat mich umgehauen. Und das auch heute noch, der Film ist von 1968 und also 2001 hat mich das immer noch umgehauen. Wahnsinn. Und weil halt sie das Land jetzt hat, wird sie halt weiter mit dem Leben bedroht, unter anderem von Frank und seinen Vasallen, weil sich das Ganze halt ein bisschen miteinander deckt und ihr der Harmonika zu Hilfe. Und schlussendlich führt das dann sogar noch zu einer ein bisschen schrägen Zweckgemeinschaft mit einem weiteren Desperado, Cheyenne. Mhm. Und die drei so ein bisschen im, ich sage jetzt mal, ja, tödlichen Dreieck stellen sich der ganzen Bande von Frank und Morten entgegen. Also irgendwie haben wir, ja, irgendwo, ist es ein Rache-Western. Das hat man ja mal so ein bisschen, als Untergenre hat man das ja mal ein bisschen lanciert. Rache-Western, ja. Ich glaube, Rache-Western passt,
ja.
Aber es ist halt auch noch so viel mehr. Es ist irgendwie, ja. Man, in dem Film, der Sergio Leone hat so viel in dem Film gemacht, was man vorher nicht so gemacht hat. Nachher größtenteils auch nie mehr so gemacht hat, aber immer wieder Elemente daraus verwendet hat.
Mhm.
Und hey, oh, natürlich, Jesus Gott, Soundtrack von Ennio Morricone. Also, besser geht's ja nicht.
Ja, vor allem ist krass, dass wirklich jeder von diesen vier Hauptcharakteren eigentlich sie mal seinen eigenen Sound hat.
Mhm.
Das ist wirklich krass. Und das ist mir auch beim, also ich sage mal, bei der ersten, ich habe jetzt den Film nicht hunderte Mal gesehen, ich habe den Film, glaube ich, 17 oder 18 Mal gesehen, aber bei den ersten 4-5 Mal ist mir der Sound halt logischerweise aufgefallen, aber nicht, dass es immer passend zum Charakter eigentlich war.
Ich habe jetzt 2 Mal gesehen, Dom, man möge mir verzeihen, ich weiss, dass ich definitiv vieles noch nicht ganz so gepackt habe, was in diesem Film wichtig ist. Ich habe jetzt beim zweiten Mal schauen, schon ein paar Eindrücke mehr als beim ersten Mal, aber ja, der Film geht fast 3 Stunden und in diesem Film, obwohl er so langsam erzählt ist, gibt es so viel bei diesem Film zu sehen. Und genau das finde ich an diesem Film so speziell. Das ist halt ein Film, der wird heute nicht mehr so gemacht. Außer vielleicht noch vom Herrn Tarantino.
Ja.
Das ist vielleicht noch ein Zack Snyder würde es vielleicht auch noch wollen probieren, aber ich attestiere jetzt dem, der kriegt es nicht an. Ja.
Ja, das hat was. Das teile ich den Eindruck. Ja.
Ja. Der hat zwar auch gute Filme gemacht, aber
ja, logisch.
Aktuell etwas tief.
Vielleicht können wir noch schnell auf zumindest die 4, also kannst du natürlich auch noch mehr erwähnen, dann vielleicht noch auf die 4 Hauptcharaktere eingehen.
Mhm.
Genau, ich habe sogar noch einen 5. jetzt gesehen, gerade auf meinem Papier. Eben Claudio Cardinale hast du schon erwähnt. Und ich muss etwas sagen, der Film ist schon seit 30 Jahren mindestens mein Lieblingsfilm.
Mhm.
Und ich habe den Film noch nie auf Englisch geschaut. Ich habe ihn immer auf Deutsch geschaut. Und ich habe ihn heute auf Englisch geschaut. Vor 2 Stunden habe ich ihn beendet.
Okay. Und
ich meine, für der Film ist für mich unschlagbar. Ich kann auch nicht sagen, dass er etwas besser machen muss oder so. Aber Claudio Cardinale mit ihre englische Stimme, wobei ich irgendwie immer ein bisschen zweifelt habe, dass das wirklich ihre Stimme ist, ist einfach nochmal, obwohl es fast nicht möglich ist, nochmal eine Spur besser gewesen.
Ah, findest
du? Ja.
Okay. Also ich habe jetzt beim zweiten Mal schauen, habe ich ab und zu mal hin und her geschaltet und bin dann aber größtenteils beim Deutsch geblieben, weil auch in der Version, die ich auf iTunes gekauft habe, ist die deutsche Tonspur einfach von der Qualität her wesentlich angenehmer gewesen zum Hören.
Okay.
Und das schreibe ich jetzt allerdings im Alter zu, je nachdem, man tut ja viel neu aufarbeiten, verbessern und so weiter, aber wenn du halt die Nebengeräusche hast und je nachdem vor Ort nicht die besten Mikrofone hast oder nicht perfekt platziert hast oder irgendwas und rum dazwischen kommt, dann kannst du natürlich im Synchronstudio auch so viel mehr rausholen.
Alles also, sicher,
ja. Damals, da hat sich ja technisch so viel geändert und verbessert, was ja auch so soll sein. Aber für mich ist die deutsche Tonspur auch von der Tonqualität her wesentlich angenehm gewesen. Aber eben, ich habe schon auch ab und zu mal hier und her geschaltet, sodass ich das wenigstens kann sagen.
Mhm. Ja, nein, es ist auch nicht gravierend gewesen. Mich hat jetzt ihre, also ich werde das nächste Mal wahrscheinlich wieder auf Deutsch schauen, aber es hat einfach 2-3 Szenen gegeben, die mich umgehauen haben, wie sie ausgerastet ist und ich gedacht habe, wow, also so ist mir nie eingefahren in der deutschen Version. Mhm. Aber nein, also man kann den Film wirklich sehr gut auf Deutsch schauen. Also so ist es nicht.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja, und ich habe sie zuletzt gesehen im... Ich bin mir nicht mehr sicher, ist es ein Film oder eine Serie gewesen, die Banden von Marseille. Dort hat sie so ein bisschen eine Patin gespielt, eine kleine Nebenrolle. Aber ist, glaube ich, aus dem Jahr 2020. Und die hat mich umgehauen halt. Gut, eben weil ich halt nicht so... Ich bin halt parteiisch bei ihr natürlich, in jedem Film, den ich mit ihr schaue. Aber ich dachte, meine Güte, die ist jetzt etwa wahrscheinlich 90 nahezu. Und das ist wirklich noch unglaublich gewesen, was die für eine Aura hat. Einfach, das ist krass.
Ja, sie, ursprünglich hat sie ja nicht sie spielen sondern Schauspielerin, die eigentlich die gleiche Aura oder ähnliche Ausstrahlung hat, kann man sagen. Hat ja eigentlich sollte Sophia Loren spielen.
Ah, okay.
Also, wäre einmal angedacht gewesen, sie hat es auch gern gespielt. Mhm. Und anscheinend hat ihr damaliger Mann auch recht in die Tasche gelenkt, um mitfinanzieren.
Ja.
Sergio Leone hat dann aber Bedenken gehabt, dass sie dann auch von ihrem Temperament her und wenn dann der Mann mitfinanziert, dass sie dann zu fest würde wollen Einfluss nehmen auf den Film.
Ja, okay.
Und darum hat er sich dagegen entschieden, sie einzusetzen in diesem Film und hat sich dann dafür entschieden, seine Kollegin, Claudia Cardinale, einzusetzen. Und ja, der Erfolg gibt ihm natürlich recht.
Hallo? Hallo?
Ja, ich bin da.
Ah, ich habe die Family nicht mehr gehört. Gut.
Das kann ja nicht sein.
Doch, genau. Okay, das ist spannend. Das habe ich nicht gewusst, aber es hätte absolut dazu ihre passt, die Rolle, zu der Sophia. Das stimmt. Mhm. Ja.
Ja, auch der Charles Bronson war ja nicht die erste Wahl gewesen, als Harmonika.
Dort habe ich zumindest mal etwas darüber gelesen, aber es ist mir empfohlen. Wer wäre dann dort die erste Wahl gewesen?
Ursprünglich war die erste Wahl der Clint Eastwood.
Ah.
Oh ja, schon in für eine Handvoll Dollar, für ein paar Dollar mehr und zwei Jahre ich habe Lunken. Wo der Sergio Leone inszeniert hat, die Hauptrolle gespielt hat. Der Clint Eastwood hat sich dort dann aber dagegen entschieden, weil er gefunden hat, dann wäre er endgültig auf ständig die gleiche Rolle festgelegt.
Mhm. Ja.
Hat dann nachher so viele mitbekommen, auch ein bisschen eine Karriere-Tief gehabt, wo dann, glaube erst so, ich sage es mal, um Dirty Harry-Zeit herum dann wieder ein bisschen Fuß gefasst hat. Und ein weiterer, der auch in der sehr enge Auswahl gesehen war der James Coburn gesehen.
Ja.
Der hat aber anscheinend zu viel Geld wollen.
Ah.
Ja, okay. Dann ist der Charles Bronson geworden. Und ich finde, das ist eine gute Entscheidung gewesen. Weil klar, also der zurückhaltende, ruhige Charakter, natürlich kennt man den gut vom Clint Eastwood. Aber ja, der hat schon wieder so sehr. Ich weiß nicht. Ich finde Charles Bronson immer noch die perfekte Wahl dafür.
Er muss irgendwo aus meiner Sicht perfekt sein, die Wahl auf den Charles Bronson, weil ich mag ihn überhaupt nicht. Ich kann ihn nicht anschauen. Ich finde seine Filme im grössten Teil schrecklich. Und obwohl er eigentlich, sagen wir mal, wenn er nicht der Hauptcharakter ist, zumindest einer von den vier Hauptcharakteren, und dann ist das mein Lieblingsfilm, dann muss es wirklich die perfekte Rolle für ihn sein.
Ja, ich bin auch nicht der grösste Fan von seinen Filmen, wo er die alleinige Hauptrolle spielt. Ja, ein Mann sieht rot und die ganzen Sachen habe ich natürlich schon auch gesehen.
Yeah.
Das ist vielleicht auch so ein Generationending. Er ist zum Beispiel der Lieblingsschauspieler, also eigentlich der Lieblingsschauspieler von meinem Vater.
Okay.
Und darum sind bei uns öfters einmal Charles Bronson Film gelaufen, aber irgendwie kann ich auch nicht so recht verstehen, was er jetzt an ihm findet. Aber eben, vielleicht ist das so ein Generationending, dass der halt einfach in dieser Generation so gross war ist und ja.
Möglich.
Nachdem es so funktioniert hat. Keine Ahnung.
Dann den Henry Fonda hast du bereits erwähnt in der Rolle als Frank. Ja, der ist mir vor allem also ich kenne ihn natürlich aus unzähligen Filmen. Und auch von meinen Eltern her, die haben alle Filme von ihm immer schauen. Aber ich kann halt primär, ist er mir im Kopf geblieben aus «Die Zwölf Geschworenen».
Mhm.
Oder auch «Früchte des Zorns» ist auch ein recht bekannter Film mit ihm. Aber da gibt es natürlich Dutzende. Also den muss man, glaube ich, nicht viel näher erklären. Und ich will im Fall mit dem Vorurteil aufräumen, wo ich in den letzten zwei Jahren etwa 20 Mal gehört habe, er hat keine Kontaktlinsen angehabt in diesem Film.
Mhm.
Er hat Kontaktlinsen angehabt, wo er sich vorstellen ist, offenbar für den Film. Ich glaube, Bruni.
Ja.
Aber das sind seine Augen. Er hat so blaue Augen gehabt.
Und einen Schnauz hat er, glaube ich, auch nach sich wachsen lassen. Damit er eben ein bisschen mehr nach Italo-Western aussieht.
Ah,
kommt dort an, am Drehort und der Sergio Leone hat ihn gerade wieder geschickt, du Kontaktlinsen raus, Schnauz weg. Ja. Und da habe ich es also noch mehr passender gefunden. Ich habe ihn einfach das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, war in «Mein Name ist Nobody» mit Terence Hill.
Mhm.
Das ist so ein bisschen, eben, wenn du ihn anschaust, so mit den knatschblauen Augen, mit dieser Ausstrahlung. Klar, natürlich, er hat noch einmal eine viel stärkere Ausstrahlung als Terence Hill. Wir müssen nicht darüber diskutieren, aber trotzdem, die zwei, alte Generation, die neue Generation, das hat so gut gepasst.
Mhm. Ja, und das vierte Hauptcharakter haben wir noch, den Jason Roberts, eben, den du vorher erwähnt hast, der JN. Und ich war mega baff, als ich vor ein paar Jahren seine Filmografie angeschaut habe, weil er hat ja bis ins höhere Alter noch so tolle, ich glaube, es ist sogar sein, fast, oder ist sein letzter Film sogar gewesen, Magnolia, wo die Hauptrolle gespielt hat.
Ob jetzt Hauptrolle oder einfach eine von den, der hat ja viele Hauptrollen gehabt.
Bei dem Film, genau. Und hat dann noch so Nebenrollen gespielt, in Crimson Tide und Staatsfeind Nummer 1 und in Philadelphia hat er auch noch mitgespielt. Und ja, natürlich auch unzählige Filme, aber der ist mir eigentlich sonst vorher nur wirklich bekannt gewesen aus Spiel mir das Lied vom Tod, muss ich sagen. Mhm. Dafür ist er dort umso grossartiger und ja, ich muss sagen, es ist halt schon mein Lieblingscharakter in dem Film. Also,
ist das so?
Ja.
Okay.
Absolut. Und zwar von A bis Z. Und ich habe heute wieder gedacht, ich warte jedes Mal, wenn ich den Film schaue, weil ich schaue den nicht alle zwei, drei Monate, sondern ich alle zwei Jahre, und erwarte jedes Mal wieder, dass mir nicht gefällt. Oder was mir dann eher noch vorstellen kann, dass Jason Roberts einfach nicht mehr so cool findet. Und ich habe ihn heute Nachmittag eben wieder gesehen und ich finde ihn einfach grossartig.
Ja, seine Rolle, der Cheyenne, ist extrem wichtig gewesen, weil er war halt das extreme Bindeglied zwischen der Jill und der Harmonika, weil die hätten sonst niemals so viel miteinander geredet. Es wäre eine Zweckgemeinschaft gewesen, es wäre nicht darüber ausgegangen. Das ist nur gegangen mit dem Cheyenne. Weil der hat so, der hat noch eine gewisse Leidenschaft mit reingebracht, der hat noch einen gewissen Witz mit reingebracht. Der hat auch der Harmonika mal zum Lächeln gebracht mit seinen blöden Sprüchen.
Ja.
Also, er ist extrem wichtig gewesen. Mhm. Jeden Fall.
Mhm. Und dann hat es noch mal jemanden gehabt, den ich immer wieder gerne gesehen habe, aber es ist jetzt nicht die weltberühmte Schauspielerpersönlichkeit. Und zwar der Lionel Stander. Sagt dir das etwas, der Name? Also, er hat den Barmann gespielt.
Ja klar, ja, der Max ist hart, aber herzlich.
Voll gut.
Ja, natürlich.
Der berühmte Hund im Friedward, genau. Nein, das Gesicht sehe ich einfach immer wieder gerne. Lust bekommen auf die Serie Hart, aber herzlich. Aber,
er hat auch ein paar von den besten Sprüchen gehabt. Ich meine, so, ich hätte gerne Wasser. Das macht den Jungs da draußen immer ein bisschen Angst. Ja, waschen sie sich etwa nie? Ja, doch, immer wieder mal. Ich hätte sonst gerade noch eine Wanne, da haben erst gerade drei Leute in der Bad. Und der Letzte war ein ganz feiner Kerl. Super!
Genau. Ja, hast du sonst noch einen Schauspieler oder Schauspielerin in Erinnerung?
Also ich habe mir natürlich noch den Morten aufgeschrieben, vom Gabriele Verzetti gespielt, wo man zum Beispiel auch schon sieht im James Bond, im Auftrag ihrer Majestät. Und dann hat er auch einmal noch im, da hat es ja jüngste Versionen gegeben, in einer Version von Othello mitgespielt. Also in einer Verfilmung. Okay. Aber sonst kenne ich ihn eigentlich nicht wirklich. Aber ich finde, er ist in diesem Film halt schon noch einer von den wichtigeren.
Ja, logisch. Ja, ich habe mir den auch rausgeschrieben, ich habe nachher eine Filmografie wirklich einfach überflogen und habe den James Bond Film gesehen und sonst die anderen Filme haben mir einfach nicht gross etwas gesagt. Und ich habe gedacht, ja, was hat er überhaupt in dem Film für eine Rolle gehabt? Und darum, ja, aber der ist absolut, das ist wichtig gewesen, natürlich.
Ja, er hat auch ganz, ganz viele italienische Produktionen gemacht, wo man hier bei uns zum Teil gar nicht kennen.
Mhm. Ja, du hast es so angesprochen vorher mit den Sprüchen vom Barmann. Wir können vielleicht unter dem Fazit, habe ich dann auch noch ein, zwei Sprüche aufgeschrieben. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr den Film wirklich noch nicht geschaut habt, wir kommen jetzt in einen Bereich, wo man vielleicht auch ein bisschen spoilert. Also ich habe mir nicht viele Spoiler-Sachen rausgeschrieben, aber vielleicht Sachen, die ihr nicht wissen wollt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Und darum schaut den Film zuerst, bevor ihr jetzt weiterhört. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem Fazit oder zu den herausragenden Szenen, die wir gefunden haben in diesem Film. Willst du mal anfangen, Spike?
Hey, der ganze Film ist voller sehr speziellen und sehr eigenen Szenen, die grösstenteils natürlich weltweit geliebt werden, aber auch für Kritik sorgen. Man nehme die allererste Szene. Die drei Typen warten am Bahnhof auf den Zug. Es geht wirklich ewig lang. Und dann kommt Charles Bronson an und dann gibt es die doch sehr, sehr coole Schiesserei. Zuerst noch ein bisschen verbalen Schlagabtausch und dann die sehr geile Schiesserei. Kritik, die ich da immer wieder mal lese, ist, extrem lang und ja, hey, das hättest du können in 5 Minuten machen, aber das geht irgendwie 20 Minuten. Ja, das hätte man können in 5 Minuten machen. Das würde man heute in 5 Minuten machen, aber dann wäre es nicht der Film. Mhm. Das ist speziell an diesem Film. Der Film lässt sich bei Filmen einfach Zeit. Oder er nimmt sich die Zeit. Und ich finde, das ist wichtig, weil genau das macht der Film zu dem, was er ist. Mhm. Anders würde der Film nicht das Standing haben, das er heutzutage hat. Mhm. Und gerade in der Startszene, das hat mich von Anfang an gerade sofort beeindruckt, dass überall, dass man so viel Wert auf die winzig kleinen Gerüchte gelegt hat. Mhm. Dort einmal der Telegraph, dort einmal, was ist da gesehen? Irgendwelche Viechle, die da rumkrabbeln und so. Einfach alles, überall, du wirst gerade sofort überflutet mit einer Gerüchtwand. Mhm. Das ist ja so speziell und so cool gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich selten bis gar nie so erlebt. Und der Film ist von 1968. Mhm. Klar, gut aufgearbeitet, auf jeden Fall. Aber trotzdem, ein Grundkonstrukt muss da sein.
Absolut. Ja. Nein, ich habe die Geräusche der Windräder sind mir heute wieder speziell aufgefallen dort. Und eben die Eröffnungssequenz, also sie geht 13 Minuten, es sind leider keine 20, ich hätte sie gerne 20 Minuten lang. Aber nein, ich meine, wenn das auch jemandem erzählst, ja, da tropft irgendwie Regenwasser aus einer Regenrinne am einen auf den Hut und der andere hat das Problem mit der Fliege, wo man fliegt, und nimmt sie nachher am Schluss in seinem Revolver und ja, das klingt ja wirklich, und das soll 13 Minuten gehen. Sie reden ja nicht mal etwas in diesen 13 Minuten. Aus ganz am Anfang redet wenigstens der Angestellte am Bahnhof redet noch etwas.
Genau, ja. Also versucht.
Ja, genau. und dann, ich meine, als ob die Eröffnungssequenz nicht schon genug grossartig wäre, wechselt es einfach, ohne dass du es mitbekommst, wechselt es in so einen Schuss aus einem Gewehr, wo es dann eben zu dem Hof wechselt von dem McBain mit seinen drei Kindern, glaube ich.
Ja, es sind drei. Tochter, die ja den ganzen Haushalt führt, der Ältere, der am Umstänker ist, der die Stiefmutter abholen und der Junge, der am Anfang noch mit ihm auf der Jagd ist.
Genau. Und was man zum Beispiel, wenn man für den Vergleich jetzt, ja, ist ein bisschen weit hergeholt, aber ich habe jetzt den Vergleich gerade gezogen zu Horrorfilmen. Bei Horrorfilmen hast du es ja sehr oft, dass der Sound dir eigentlich schon mal suggeriert, ja, jetzt kommt eine Gefahr. Mhm. Und bei diesem Film ist es genau so umgekehrt. Wenn die Grillen aufhören zu zirpen, dann weisst du, etwas ist nicht mehr gut. Und das ist so fantastisch gemacht in diesem Film, wirklich. Mhm. Und weisst einfach, und siehst einen Schauspieler, die ja wirklich eben nur eine kleine Rolle haben, weil sie ziemlich schnell verschossen werden. Aber auch die sind grossartig. Auch der Angestellte am Bahnhof, auch selbst der ist mega grossartig, für das, dass es nur eine kleine Nebenrolle ist, eigentlich. Ich habe kein anderes Gesicht vor mir, wo die Rolle können besser spielen eigentlich. Und auch wo dann ein Schuss fällt und der Vater schaut in den Himmel, schaut zu den Vögeln und wartet darauf, dass einer von den Vögeln runtergeht. So habe ich es zumindest den Eindruck gehabt. Und es passiert einfach nicht, der schaut dahinter und es ist auch seine Tochter, die getroffen worden ist. Mhm. Ja. Ich habe heute mir mega Mühe gegeben, um etwas zu finden, was ich an diesem Film nicht gut finde. Aber ich habe nichts gefunden. Darum ist es wahrscheinlich auch der Film, der mir am besten gefällt auf dieser Welt bis jetzt. Mhm. Und selbst der Übergang dann wieder von diesen Szenen vom Hof, wo dann einfach der Zuschauer quasi vom Zug überfahren wird und das Pfeifen vom Zug kommt dann als nächstes Geräusch, wo dann Claudio Cardinale aussteigt. Und ich muss sagen, es ist insgesamt alles miteinander ist so knapp bei 30, vielleicht auch nur 20 Minuten gegangen. Und ich muss sagen, das ist wirklich, es gibt ja viele Filme, zum Beispiel Last Night in Soho habe ich die erste Hälfte super gefunden und die zweite Hälfte dann so durchschnittlich, aber ich finde es immer noch ein grossartiger Film. Mhm. Aber bei diesem Film, obwohl ich den Anfang so toll finde, unerreicht für mich, hat es dann nachher nichts, wo ich sagen würde, das würde den Film schlechter machen. Mhm.
Ja, es ist so, also gut, ich habe zwei, drei Sachen, die ich jetzt unangenehm gefunden habe, gerade aus heutiger Sicht auch, aber es ist 1968, es ist halt einfach so, und so eigentlich, wenn du den Kontext überlegst, macht es auch Sinn. Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
Ja, alle Szenen mit Claudio Cardinale und einem von diesen drei Typen.
Ja, genau. Ja. Also sprich, wo sie ihren eigentlich alle androhen, zu vergewaltigen.
Ja.
Und sie dann findet, ja, also mehr oder weniger kannst du machen. Hast du deinen Spass gehabt? Ich kann nachher einen Kessel Wasser nehmen und habe dich dann vergessen.
Ja.
Ja, es ist. Die sind schon heftig, die Szenen.
Yeah,
und voll. Ich glaube, das wäre jetzt etwas, das würde man heute so in so einem Film nicht mehr machen. Aber eben, es war eine andere Zeit gewesen. Man hört ja dann später auch noch, dass sie ja eigentlich ursprünglich eine Prostituierte in New Orleans war. Es genau. Gibt dem Ganzen auch noch mal ein bisschen einen anderen Kontext. Und trotzdem sind das sehr unangenehme Szenen gewesen. Nee. Aber das macht es irgendwo ja fast wieder besser. Das Ganze, weil es hat in dem Moment der Cheyenne am Anfang unangenehm gemacht. Der hat sich dann verbessert. Es hat der Frank noch einmal zu einem viel, viel schlimmeren Drecksack gemacht.
Mhm.
Und das hat es schon auch gebraucht. Also, ja, auch die unangenehmen Szenen machen den Film irgendwie besser.
Mhm. Vielleicht noch ergänzen zu der Eröffnungsszene, die ich vorne, also wo du auch schon darüber geredet hast, die ich erwähnt habe. Ich meine, das ist ja mein. Ich kann mir ja Dialoge oder so Zitate aus Filmen recht schwer merken, aber einfach, das finde ich immer, das ist mit grossem Abstand Lieblingszitat aus irgendeinem Film oder Dialog, wo die drei Gauner eben auf den Charles Bronson warten und er fragt dann, ob sie ein Ross für ihn haben. Und sie schauen so zurück und sagen so quasi, ja, nein, wir haben es offenbar am Reis vergessen. Und er sagt dann einfach, nein, ihr habt zwei zu viel.
Mhm.
Ich finde das so geil.
Ja, das ist gut, ja.
Aber es hat noch ein neues Lieblingszitat von mir gegeben, das ich nicht mehr so im Kopf hatte. Da haben wir heute aufgeschrieben, wo wer ist denn das gewesen? Ist das der Frank gewesen, wo das gesagt hat? Du weißt es vielleicht sogar noch, obwohl ich es heute Nachmittag gesehen habe, weiß es nicht mehr. Wo der eine Typ auf jeden Fall zu einem anderen sagt, soll ich einem Mann trauen, wo einen Hosenträger und einen Gürtel hat, wenn der Mann offenbar nicht mal seine eigenen Hosen traut.
Ja, das ist der Frank.
Gell,
zu Frank und zwar zu dem eher korpulenten Typ aus der Wäscherei.
Wo dann aus dem Zug geworfen wird, dann nachher, oder?
Ganz genau, ja. Ja, genau. Das ist der Frank.
Genau.
Der ist auch gut gewesen, ja.
Ja, voll. Was ich dich noch wollte fragen, also es gibt immer wie so ein bisschen, also für mich, wenn jemand mich nach dem Lieblingswestern fragt, das ist ein bisschen paradox, aber ich sage, nee, spiel mir das Lied vom Tod und sage immer die glorreichen Sieben, weil ich den einfach hart feiere von seinem Soundtrack her, obwohl der nie an Spiel mir das Lied vom Tod Soundtrack ankommt, aber das ist einfach ein Soundtrack, wo ich, da komme ich einfach fast schon ins Tanzen, wenn ich den höre und ich liebe den einfach als Western und Spiel mir das Lied vom Tod, wie ist wie für mich, wenn ich sagen würde, das ist für mich der beste Western, würde ich dem wie eins als beigeben. Für mich ist es einfach, wie ich schon etwa 27 Mal erwähnt habe, mein Lieblingsfilm.
Mhm.
Und was aber häufiger noch ein Streitpunkt ist, ob jetzt das der best Western ist, spielen wir das Lied vom Tod, oder zum Beispiel The Good, The Bad and The Ugly.
Ja.
Hast du den auch gesehen?
Den habe ich auch gesehen. Und das Spezielle ist, ich habe den ewig auf DVD gehabt. Wirklich ewig. Ich habe ihn aber erst letztes Jahr auch nach Spiel das Lied vom Tod zuerst mal gesehen. Ich habe vorher, also für eine Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr, habe ich schon Jahre vorher gesehen.
Mhm.
Und dann habe ich The Good, The Bad and The Ugly, oder zwei glorreiche Halunken, wie er auf Deutsch heisst, habe ich dann kurz nach Spiel das Lied vom Tod geschaut. Und habe die dann natürlich auch sehr genau miteinander verglichen. Weil ich wusste, es sind genau die gleichen Leute hinten dran.
Mhm.
Und ja, für mich ist Spiel das Lied vom Tod einiges besser.
Yes!
Vor allem wegen Sound,
nicht
nur Soundtrack, sondern auch wirklich wegen der Geräusche, wegen der Töne, wegen den Einstellungen von der Kamera her, hat mich der so gepackt, das hat Good, Bad and Ugly nicht ganz angegeben. Good, Bad and Ugly ist natürlich ist auch ein grossartiger Film und die drei Hauptcharaktere. Uiuiui, shit, ein wahnsinns Zusammenspiel, ganz lässig zusammengestellt. Und am besten habe ich eigentlich noch den gefunden, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe, das ist ja noch schlimmer, der Mexikaner.
Eli Wallach.
Ja, das kann sein, ja. Es ist nicht der Clint Eastwood, nicht der Lee Van Cleef, einfach der Dritte. Wo ja, ich einfach den Namen nicht kann merken. Der ist ja. Der hat ja um sein Leben gespielt. Grossartig.
Ja, wirklich, das stimmt, ja.
Ja, nein, also der Film macht natürlich auch Spass. Wenn ich jetzt würde gefragt werden nach meinem Lieblingswestern, ist das natürlich noch eine ganz andere Schiene, weil ich bin da sehr, sehr stark bei den, ich sage es mal, ein bisschen neueren Produktionen daheim. Mhm. Also Young Guns und so Sachen, unter anderem. Gut, Young Guns zum Beispiel, weil ich einfach auch die Geschichte von Billy the Kid grossartig finde und dort, finde ich, ist sie sehr, sehr nah an der originalen Geschichte erzählt. Nicht okay. Ganz perfekt, aber sehr nah.
Ich kenne ein paar Verfilmungen, wo es um den Billy the Kid geht, aber Young Guns, eben, du sagst, es ist eine neue Produktion, dann kenne ich den sicher nicht.
Also 90er Jahre, das ist ja eine riesen...
Also ist in den letzten 10 Jahren gemacht worden?
Nein, eben, 1990 war, glaube ich, der erste Teil. Okay. Mit Emilio Estevez, Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips, eigentlich alle grossen Jungdarsteller zu dieser Zeit, außer der Tom Cruise, in den Film hineingepackt und Billy the Kid-Geschichte mit einem riesen Soundtrack inszeniert. Ja, klar, es ist eine ganz andere Schiene, aber...
Ja, klar.
Ja. Nein, in den 90er Jahren hat es für mich ein paar sehr, sehr gute Western gegeben. Auch Gettysburg zum Beispiel, ist zwar nur eine Fernsehproduktion gesehen, aber 4 Stunden lang und für mich nie langweilig.
Ja.
Riesen Ding. Okay. Aber ja...
Ein paar Tipps für mich dabei.
Oder, weißt du, da habe ich dir immer ein paar Listen.
Ja, da zweifle ich nicht dran.
Ja, ja.
Genau. Spike, willst du noch etwas zum Film sagen? Weil sonst biegen wir dann langsam auf Zielgerade ein.
Können wir gern. Also klar, der Film ist länger und langsamer gedreht, als man sich heutzutage gewöhnt ist. Mhm. Und man muss ganz sicher der richtige Stimmung sein für den Film. Gerade wenn man das erste Mal schaut. Da darfst jetzt nicht, keine Ahnung, irgendwelche heutigen Action-Produktionen im Kopf haben und das erwarten. Auf keinen Fall, weil dann würde der Film nicht gefallen, was extrem schade ist. Und du musst wirklich ein bisschen parat sein für den Film, da wirklich auch ein bisschen Zeit nehmen. Also nicht einfach so nach einem harten Arbeitstag denken, ich habe jetzt noch so 3 Stunden Zeit, ich schaue jetzt noch einen Film.
Ja, das stimmt.
Ist definitiv falsch.
Eher für den Viertag, so Ostersamstag, Ostersonntag oder was auch immer.
Absolut.
Ja.
Absolut. Und es ist auch nicht gerade ein Partyfilm. Also es ist jetzt nicht ein Film, den ich jetzt unbedingt würde wollen, mit grosser Gesellschaft schauen.
Ja, also ich habe den Film einmal meinen jeweiligen Freundinnen aufgezwungen und sie sind alle eingeschlafen während dem Film.
Okay.
Also gut, wir haben dann auch immer, so wie ich mich erinnere, ich bilde mir das zumindest ein, immer an einem Freitagabend, nachdem wir geschafft haben, geschaut. Und darum bin ich dann auch, wie ich es in eurer Folge schon mal erwähnt habe, auf grüne Tomaten umgestiegen. Das ist so mein Date-Film jetzt eigentlich. Mhm. Der funktioniert viel besser.
Okay.
Aber ja, genau.
Ja, nein, eben, es ist schon ein Film, wo man wirklich extrem muss drauf schauen, wenn und wie, also vom Zustand von der Fitness man da gerade schaut, aber dann wirst du extrem belohnt. Auch zum Beispiel absolut etwas für Leute, einfach zum Beispiel vereinfachen, wo auch auf Soundtracks von Tarantino-Filmen stehen, so zum Beispiel Kill Bill und so weiter. Das ist einfach alles ein Zusammenschnitt aus den frühen Arbeiten von Ennio Morricone, das Ganze ein bisschen popkultureller aufbereitet und bam. Aber es ist genau das, ist die Essenz von diesem Film.
Absolut.
Ja.
Ja, Spike, wir tun einmal am Schluss, das ist auch eine kleine Tradition, noch irgendeinen Film, eine Serie oder ein Buch, das man vielleicht nicht einmal schon gesehen hat, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen. Hast du da irgendetwas?
Jawohl, selbstverständlich habe ich da etwas. Das muss ich gerade schnell mal nachschauen. Und zwar, was könnte ja anders bringen? Wir sind ja beide zusammen auch das Jahr am Bucco Horrorfilm Festival gesehen. Das müssen wir ja mal noch erwähnen. Du hast ja leider nicht ganz so viel Zeit gehabt.
Ja. Es waren immerhin 10 Filme, die ich geschaut
habe. Yeah, alles gut. Ich habe tatsächlich ein bisschen mehr geschafft. Ich habe auch nicht ganz alle geschafft, aber ich habe am letzten Tag auch noch ein Auto fahren, dann beim Zwischen noch zwischenschlöfeln, und damit ich dann noch auf den letzten Film annehmen kann und nachher noch autofahrfähig bin. Und dementsprechend ist mein Tipp natürlich der Festivalpreisgewinner. Es hat ja 5 Filme gegeben, die in der Competition gewesen sind, wo die Zuschauer abgestimmt haben. Und dementsprechend ist mein Tipp an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Postmortem. Mhm. Eine ungarische Produktion vom Regisseur Peter Bergendi, wo ja ein riesen Comedy-Kanonen ist, der Typ. Also die Videos, die er da als Gruß und auch als Dank nach dem Preis geschickt hat, da legst du ab. Nein, ein ganz, ganz lässiger Film spielt um den Ersten Weltkrieg herum in Ungarn. Ein Ex-Soldat, der sich dann mit Übernatürlichem beschäftigt, also sprich, er tut Leichen fotografieren. Und eigentlich kann man sagen, ist der Film quasi eine ungarische Version von Ghostbusters, die während der Zeit vom Ersten Weltkrieg spielt.
Okay.
Lässige Kulissen, Schauspieler finde ich auch sehr gut, stimmig, ganz toll, also eine grosse Empfehlung, absolut.
Okay, ja, den habe ich leider auch verpasst. Ja, das
stimmt. Ja, das ist
seine Botschaft, wo dann der Preis festgestanden ist, habe ich dann auch mitbekommen und habe gedacht, oh, ich hätte gerne die anderen Videos und seinen Film vor allem auch gerne
gesehen. Ja, kann ich sehr empfehlen.
Okay. Ja, ich habe eigentlich nichts aufgeschrieben, aber es ist mir während der Aufnahme jetzt in den Sinn gekommen. Es kommen zwei von meinen Top 10 Lieblingsserien, weitere Staffeln im Monat Juni. Mhm. Und zwar ist das zum einen Westworld, 4. Staffel auf Sky. Fängt, glaube ich, ungefähr 27. Juni an. Die freue mich mega. Und eine weitere von meinen Lieblingsserien fängt auf Netflix an im Monat Juni. Da habe ich das Datum allerdings gar nicht auf parat. Das ist die 3. Staffel von The Umbrella Academy. Und das sind zwei grossartige Serien. Und Umbrella Academy kann ich euch ohne Einwand empfehlen. Aber Westworld, ja, das ist schon die 1. Staffel, die herausragend, muss man schon sagen.
Oh, das finde ich immer schwierig, wenn die 1. Staffel so richtig vorlegt und dann gibt es Serien ab. Aber es ist halt leider oft so.
Ja, aber also ich finde, also ich höre, also ich selber habe die 2. auch grossartig gefunden und die 3. auch. Aber viele, die nicht ich sind, viele andere tun die 2. Staffel einfach verteufeln und die 3. Staffel sei dann wieder besser geworden. Und bei mir ist es fast umgekehrt, aber ich finde auch die 3. Staffel, die mir am wenigsten gefallen hat, immer noch grossartig und ich werde wahrscheinlich auch über jede Folge wieder einen Bericht schreiben auf outnow.ch, dass wir das auch noch platziert haben in dieser Folge.
Ja, muss sein.
Und ja, ich freue mich auf jeden Fall mega drauf.
Okay.
Gut, hey Spike, danke viel, viel mal, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe dich ja schon mal versetzt vor ein paar Tagen und darum umso dankbarer bin ich dir, dass du nochmal dir Zeit reserviert hast.
Jetzt hast du es gesagt, ich hätte es verschwiegen.
Nein, es ist mir jetzt in den Sinn gekommen, eigentlich am Anfang wollte sagen, aber es ist mir empfohlen und jetzt ist es mir in den Sinn gekommen. Nein, ich habe wirklich das Bike versetzt, weil ich am Auffahrtsdunstag, ist es glaube ich, gewesen, oder?
Ja.
Genau, dort habe ich einfach am Nachmittag gefunden, ich liege schnell an und habe dann irgendwie 5 Stunden am Stück geschlafen. Und ja, aber jetzt haben wir sie ja nachgeholt und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt Freude gehabt, ihr habt Spass gehabt an dieser Folge und bis nächste Woche. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.